Das andere ist die Ausgabenseite. Und da hat ja vor allem dieses Gesetz, wie soll ich sagen, die Axt angelegt. Also es ist wirklich eine Art und Weise, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe, dass innerhalb kürzester Zeit so ein massives Einspargesetz durch die Legislative gepeitscht wird. Es ist fast beispiellos.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Paulina Kamm, ich bin Teil der Pharmazeutischen Zeitung in Berlin im Ressort Politik und Wirtschaft. Mein heutiger Gast ist Atish Gürpinar. Seit 2021 ist er stellvertretender Parteivorsitzender der Linken. In der Gesundheitspolitik setzt er sich für mehr Solidarität und Progressivität ein. Insbesondere möchte er die Apotheke vor Ort stärken. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen, Herr Gürpinar.
Sehr gerne.
Die erste Frage liegt für mich ein bisschen auf der Hand. Endlich gab es eine Fixumserhöhung, aber auch eine Erhöhung des Kassenabschlags. Politischer Hohn oder einfach ungünstiges Timing, Herr Gürpinar? Was sagen Sie?
Naja, beides so ein bisschen. Also es war ja schon so ein bisschen eine Tasche, andere Tasche. Aber ich glaube, dass sozusagen das Fixum nach dem langen Kampf der Apothekerinnen und Apotheker sozusagen das Hauptding ist, ist ja auch finanziell tatsächlich wirksam, trotz des Apothekenabschlags. Aber im Zuge dieses Kahlschlags im Gesundheitswesen mit der jetzigen Reform, die letzte Woche beschlossen wurde, war es dann, glaube ich, den Regierenden nicht möglich, irgendwie zu sagen, bei den Apotheken machen wir nichts. So. Und deswegen ist es zwar linke Hand, also eine Tasche, andere Tasche, aber es gab trotzdem im Verhältnis nicht in anderen Bereichen, wo hart gekürzt wurde und, glaube ich, noch nicht absehbar ist, was für Folgen das hat, hat es die Apotheken in dem Fall zumindest vergleichsweise wenig getroffen. Trotzdem finde ich es falsch. Aber wie gesagt, im Vergleich zu dem, was sonst noch alles in diesem sogenannten Beitragsstabilisierungsgesetzes drin war, ist das vielleicht etwas, was weniger zu Buch schlägt als in anderen Bereichen.
Quasi noch Glück im Unglück.
Ja, es ist schon absurd, was passiert. Und es ist auch absurd, dass sozusagen Apotheken das Fixum versprochen wird und dieser Apothekenabschlag dann irgendwie durch die Hintertür in so einem großen Gesetz dann trotzdem natürlich bei den Apotheken auch trotzdem durchgedrückt wird. Aber wie gesagt, es passiert gerade so viel Schlimmes im Bereich des Gesundheitswesens. Da war das tatsächlich auch gar nicht, in den letzten Wochen gebe ich ehrlich zu, gar nicht der Hauptschwerpunkt, den wir angegriffen haben als Opposition.
Die Linke, das hatte ich ja im Einspann schon gesagt, fordert mehr Solidarität im Gesundheitswesen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht ganz praktisch für die Apotheken? Wären Sie Gewinner oder Verlierer Ihrer Gesundheitspolitik?
Die wären auf jeden Fall auf eine andere und wichtigere Weise einbezogen. Wir wollen das Gesundheitswesen so stärken, dass das gesamte Netzwerk im Gesundheitsbereich besser funktioniert, dass die gesamten, soll ich sagen, Player ihre Rolle spielen, die Patientinnen und Patienten gut versorgen zu können, besser versorgen zu können. Und da spielen die Apotheken als eigentlich niedrigschwelligstes Angebot im Gesundheitswesen natürlich eine entscheidende Rolle. Es gab in der Vergangenheit Modellprojekte, wo die Apotheken auch besser einbezogen wurden. Das sogenannte Armin-Projekt jetzt als Beispiel. Dort gab es sozusagen eine bessere Vernetzung zwischen Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern, wo auch die Kompetenzen der Pharmazeutinnen und Pharmazeuten einbezogen wurde. Ich finde, das passiert nur auf eine geringe und zu geringe Art und Weise im jetzigen System. Und deswegen würde ich sagen, wäre es natürlich ein Gewinn, auch für die Apothekerinnen und Apotheker.
Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz wird ja vielerseits inklusive von Ihnen als Spargesetz zulasten der Versorgung empfunden. Wo sehen Sie die größten Fehlanreize im heutigen Finanzierungssystem und wie würden Sie diese beseitigen?
Ja, wenn man das so versucht zu trennen in Einnahmen- und Ausgabenproblem, dann gibt es auf der Einnahmenseite ein riesiges Problem, weil diejenigen, die in dieser Gesellschaft sehr viel haben, die werden so gut wie gar nicht in die solidarische Finanzierung des Gesundheitswesens einbezogen. Also wenn du viel Geld hast, dann kannst du dich aus den gesetzlichen Versicherungen, den gesetzlichen Versicherungen entziehen. Wenn du viel Geld hast, wirst du prozentual weniger einbezogen, als wenn du durchschnittlich oder schlecht verdienst, durch die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze und die Versicherungspflichtgrenze sind sozusagen die Hebel, die das bewirken. Das bewirkt wiederum, dass zum Beispiel Abgeordnete nicht einzahlen müssen. Also diejenigen, die darüber entscheiden, die müssen nicht einzahlen. Und wenn du eben diejenigen nicht berücksichtigst, die sehr viel haben, dann bekommt das ganze System eine Schieflage. Dazu kommt noch, dass die sehr viel haben, die sich sozusagen privat versichern können, häufig in dieser Gesellschaft auch diejenigen sind, die gesünder sind. Also wer reich ist, lebt auch noch gesund. So ungerecht ist diese Welt, in der wir leben. Und wir sagen, wir müssen sozusagen diese Einnahmensituation deswegen verändern, dass alle einbezogen werden, dass alle Vermögen einbezogen werden, damit wir dieses Gesundheitssystem auf eine gute und feste, stabile Säule stellen. Das andere ist die Ausgabenseite. Und da hat ja vor allem dieses Gesetz, wie soll ich sagen, die Axt angelegt. Also es ist wirklich eine Art und Weise, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe, dass innerhalb kürzester Zeit so ein massives Einspargesetz durch die Legislative gepeitscht wird. Es ist fast beispiellos. Und spannend ist, dass da bestimmte Bereiche unberücksichtigt bleiben oder fast unberücksichtigt bleiben. Also ich nenne immer die Pharmakonzerne als Beispiel, die nur auf geringe Art und Weise einbezogen werden, die aber immer mehr der Ausgaben ausmachen. Also als Beispiel für neue patentgeschützte Arzneimittel haben sich die Kosten in den letzten 15 Jahren verfünfzigfacht. Also das ist schon einfach absurd, weil eben die Pharmakonzerne da vor allem zu Beginn Fantasiepreise abrufen können. Und da hat es die Lobby geschafft, auch im Gesetzesverfahren trotz dieser kurzen Zeit noch bei der Regierung und bei den Koalitionsfraktionen Gehör zu finden, sodass sozusagen die Einschnitte für sie weitgehend ausbleiben oder sehr gering ausfallen. Und insgesamt funktioniert das System falsch. Vor allem in der stationären Versorgung nehmen wir mal als Beispiel die sogenannten Fallpauschalen, dass in den Krankenhäusern nach Fällen behandelt wird und nicht nach Bedarf. Das heißt, dass die Krankenhäuser dazu gezwungen sind, möglichst viele Fälle zu machen. Und das hat teilweise zur Folge, dass notwendige Operationen, notwendige Behandlungen ausbleiben, weil sie eben wenig finanziert werden. Auf der anderen Seite aber, das sind dann die berühmten Hüften und Knie und so weiter und so fort, Operationen stattfinden, die für den Patienten oder die Patientin gar nicht unbedingt notwendig sind, die aber eben Geld bringen, sogenannte Cash Cows nennt man die dann, glaube ich. Und diese Fehlfinanzierung, die sollte man angehen, die müsste man angehen, die geht die Regierung nicht an, davon verweigert sich die Regierung. Das sind sozusagen diese jetzt doch ein bisschen länger in der Einnahmensituation und in der Ausgabensituation Punkte, die angegangen werden müssten, aber nicht angegangen werden. Dadurch, dass aber alles andere gekürzt wird, führt es einfach zu einer wirklichen Verschlechterung der Versorgung in Zukunft.
Und wenn Sie Regierungspartei wären, wie würden Sie diese Fehlanreize beseitigen?
Also auf der Einnahmenseite ist es einigermaßen simpel. Wir wollen, dass alle in die gesetzliche Versicherung einzahlen. Wir wollen, dass auch andere Vermögen, Einkommensarten vor allem einbezogen werden. Also es momentan sind Renditeeinnahmen, Mieteinnahmen, solche Einnahmen, die übrigens auch vor allem reichere Menschen erhalten, die werden gar nicht berücksichtigt. Und wir wollen die Erhöhung, und zwar massive Erhöhung und perspektivisch die Abschaffung der Beitragsvermessungsgrenze und der Versicherungspflichtgrenze. Das sind sozusagen, die Werte liegen momentan bei 5.900 Euro Bruttoeinkommen monatlich, beziehungsweise bei der Versicherungspflichtgrenze, ich glaube, bei 6.500. Wir hatten mal das juristisch evaluiert, was quasi möglich wäre unmittelbar. Und die reden mindestens von einer Verdoppelung, also bei 15.000 Euro. Das wäre ohne weiteres möglich, diese Grenzen so anzuheben, dass alle diejenigen, die 15.000 Euro oder mehr im Monat verdienen, auch Beamte, eben auch Abgeordnete, dass die in die gesetzlichen Versicherungen einzahlen. Dagegen sperren sich natürlich die Privatversicherungen, ist ja irgendwie logisch, aber diesen Widerstand, den würden wir halt in Kauf nehmen, damit wir ein Versicherungssystem haben, was funktioniert und was für alle funktioniert. Und das andere ist sozusagen die Neuaufstellung auf der Ausgabenseite, indem wir von der, also ich sage jetzt im stationären Bereich, ist am einfachsten zu beschreiben, indem wir von den Fallpauschalen wegkommen. Es gab, also ich rede jetzt sozusagen nicht von sozialistischen Fantasien, es gab bis in die 80er Jahre, auch in Westdeutschland, die bedarfsdeckende Versorgung, da wurden die Krankenhäuser danach bezahlt, was nötig war, so, und eben nicht nach den Fällen, die sie gemacht haben. Dieses System gab es also schon mal, man könnte das natürlich reformiert, könnte man das wieder anwenden, und die Fehlanreize damals waren weitaus geringer als die Fehlanreize heute. Ich bringe immer das sehr einfache Beispiel, den Vergleich zur Polizei und der Feuerwehr. Niemand käme auf den absurden Gedanken, die Feuerwehr nur dann zu bezahlen, wenn es brennt. Das würde auch, glaube ich, einen sehr großen Fehlanreiz bei der Feuerwehr zur Folge haben, sondern die müssen sozusagen auch existieren, Wägen, Personal und so weiter vorhalten, wenn es nicht brennt. Und genau dieser Vergleich geht natürlich auch in den Kliniken. Man muss die Kliniken so ausstatten, dass sie bedarfdeckend agieren können, auch in Notfallsituationen, auch in pandemischen Situationen, gesundheitlich ausreichend versorgen können. Das ist gegenwärtig nicht mehr gegeben, weil sie quasi nur für die Fälle finanziert werden, die auch wirklich kommen und dann auch noch ungerecht bestimmte Fälle, die weniger Geld bringen, die weniger planbar sind, während andere Fälle eben, wie gesagt, Hüften, Knie und so weiter und so fort, die eben das Geld bringen und dafür sich die Kliniken auch ausrichten. Und das muss man einfach ändern. So, und es ist änderbar. Also wie gesagt, es gab schon mal auch in Westdeutschland und wir müssen dahin kommen, dass auch das Gesundheitssystem eben bedarfsdeckend finanziert wird und auch bedarfsdeckend arbeitet.
Und es hört sich ja auch so an, als würde das dann auch auf die Resilienz des Gesundheitswesens einzahlen.
Ja, ich bin gerade, im Gesundheitsausschuss und bin aber auch in der Enquete zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Und da wird man wirklich verrückt, wenn du auf der einen Seite die ganze Zeit auch gemeinsam, zumindest mit den demokratischen Fraktionen, feststellst, dass es schon ganz sinnvoll war in der Corona-Pandemie, dass dort für Notfälle Sachen vorgehalten werden, Betten vorgehalten werden, Beschäftigte, Pflegekräfte vorgehalten werden, die jetzt nicht die ganze Zeit völlig unter Strom arbeiten. So, das ist sozusagen eine allgemeingültige Feststellung als Erkenntnis aus der Pandemie. So. Und gleichzeitig wird im Gesundheitsausschuss die quasi größte Einschnitt im Gesundheitswesen, also mindestens seit 20 Jahren, ich würde sagen schon länger, sogar durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, wie das in den Köpfen von SPD und CDU, CSU funktioniert. In meinem Kopf macht es überhaupt keinen Sinn.
Um nochmal aufs GKV-Gesetz zu kommen, das Bundesverfassungsgericht hat Ihren Eilantrag ja abgelehnt. Wurden Ihnen da eigentlich Gründe genannt? Ich konnte im Internet keine finden. Und wie geht es jetzt weiter für die Linkspartei natürlich speziell?
Tatsächlich hatten wir, also war die Info, die ich von unserem Anwalt hatte, dass es schon direkt am Freitag noch eine Begründung geben soll. Die gab es auch nicht. Das heißt, oder ich habe sie zumindest heute nochmal nachgeschaut, noch nicht gesehen. Es ist aber durchaus üblich, dass eine Begründung erst später nachgereicht wird. Sie mussten ja auch innerhalb kürzester Zeit entscheiden. Ehrlicherweise gehe ich so ein bisschen davon aus, dass sie deswegen so entschieden haben, weil sie in einem anderen Fall, an dem wir uns auch orientiert haben, das sogenannte Heimann-Fall, da hatte ein Abgeordneter der Union vor, ich glaube, 3 Jahren gegen das Gebäudeenergiegesetz oder die Verhandlung und Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz in der damaligen Ampelkoalition geklagt und in dem Eilverfahren Recht bekommen. Aber das Hauptverfahren stand noch aus, beziehungsweise das Ergebnis des Hauptverfahrens wird, glaube ich, in der nächsten Woche, also ohne Gewähr, aber meines Wissens in der nächsten Woche verkündet. Und ich gehe so ein bisschen davon aus, dass die da ein abschlägiges Ergebnis im Hauptverfahren auch haben und deswegen eben die Verfahren, die von mir, aber auch von Janosch Stahm angestrengt wurden, dass die deswegen schon abschlägig beschieden wurden. Alles ohne Gewähr. Ich habe keine Einsicht, ich habe die Begründung noch nicht, aber es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die da schon bis wussten, wie sie in 2 Wochen dann verkünden werden. Das zum einen. Zum anderen geht es jetzt bei uns jetzt politisch weiter, logischerweise. Also wir hatten versucht, auch juristisch anzugehen, weil es wirklich nicht, also es ist uns nicht möglich, innerhalb so kurzer Zeit ein so einschneidendes Gesetz zu analysieren. Es war uns auch aufgrund der Unterlagen, die uns zugestellt wurden, auch teilweise lückenhaft und zumindest so, dass man in der Befragung im Ausschuss die Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, ja, die konnten zumindest unsere Fragen nicht alle beantworten. Ist ja auch völlig nachvollziehbar, wenn ja von einem Tag die Gesetzesänderungen noch durchdiskutiert werden. Deswegen hatten wir es versucht, aber natürlich müssen wir vor allem politisch arbeiten und da ist sozusagen der juristische Weg nur immer der letztmögliche. Und das geht ja weiter. Also ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass es wirklich mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit nach der Sommerpause es Korrekturen geben muss, weil die eben ihr Gesetz selbst nicht ganz im Blick haben über alle Konsequenzen. Es gab ja sogar schon Entschließungsanträge. Das heißt sozusagen ein sehr ungewöhnlicher Vorschlag. Die Koalitionsfraktionen haben gesagt, wir haben jetzt das Gesetz diese Woche vor der Sommerpause, mussten die aus welchen Gründen auch immer auf den Weg bringen, aber Beispiel bei der Psychotherapie ist es so einschneidend und so fehlerhaft und so problematisch, was passiert, dass sie sich sozusagen selbst mit als Auftrag auf den Weg gegeben haben, nach der Sommerpause dann so nochmal aktiv zu werden. Und es gibt, und das ist sozusagen der nächste große Hammer, es wird ja im Gesundheitsbereich noch eine zweite Empfehlung der Kommission geben. Die haben ja quasi eine kurzfristige Empfehlung gegeben und diese kurzfristige Empfehlung ist das, was wir jetzt erleben mussten vor der Sommerpause. Und es gibt quasi noch eine strukturelle Empfehlung der Kommission, die bis Ende des Jahres fertig sein muss. Und wir müssen das natürlich begleiten. Und wie soll ich sagen, ich glaube, da geht es nicht um begleiten, sondern da geht es auch um bekämpfen. Das machen wir parlamentarisch, aber versuchen auch mit Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern auf der Straße den Gegendruck zu erzeugen, weil die SPD, aber auch die Union verstehen, glaube ich, nicht mehr ganz, was sie da tun. Die wissen nicht, was es für Konsequenzen hat. Ich unterstelle ihnen zumindest eher positiv, dass sie es nicht wissen, aber die Personen, die betroffen sind, also sei es die Therapeutinnen, Therapeuten, die Ärztinnen, Ärzte, auch sie in der Apothekerschaft, wissen natürlich ganz genau, was für Konsequenzen jedes einzelne Gesetz für ihre Arbeit vor Ort haben wird. Und ich gehe davon aus, das hat man auch in den letzten Tagen gemerkt, dass der Widerstand da eher größer wird als kleiner. Und die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und tätig sind, da nicht aufgeben, sondern das sozusagen über die Sommerpause wegtragen und auch vergrößern werden.
Wenn Sie die Entscheidung treffen könnten, wo würden Sie stattdessen die Milliarden einsparen oder zusätzliche Einnahmen generieren, je nachdem, welche Seite man betrachten möchte?
Auf der einen Seite, finde ich, müssen wir, also kann es nicht so bleiben, dass die durchschnittlich Verdienenden und die Geringverdienenden die Hauptlast im Gesundheitswesen tragen. Ist übrigens ja nicht nur dort der Fall, es ist auch in der Pflege der Fall, auch das wird angegangen, auch wird dann von der Regierung angegangen, auch bei der Rente, also bei allen Sozialstaatssäulen, also dem Versprechen in dieser Gesellschaft, dass du, wenn es dir nicht gut geht, dass dir geholfen wird, auch wenn du es dir quasi selbst nicht leisten kannst, die werden angegangen. Sozusagen, man muss dafür sorgen, dass die sich daran beteiligen an dieser Gesellschaft, die am meisten haben. Das ist in den letzten Jahrzehnten immer weniger der Fall und ist eine Unverschämtheit. Und selbst durch die Krisen sind ja manche reicher rausgekommen als rein. So, also selbst bei der Corona-Pandemie, auch beim Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, gibt es Personen und auch Unternehmen, die reicher geworden sind. Und die müssen wir natürlich, da müssen wir natürlich ran. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, auf der Ausgabenseite kannst du natürlich bei den Pharmakonzernen kürzen. Ich finde es so schräg, dass selbst die SPD ja eingeknickt ist, als die Pharmakonzerne einmal gesagt haben, wenn es so weitergeht, könnte es sein, dass wir hier nicht mehr produzieren. Diese Erpressungstaktik fahren die Großunternehmen seit Jahren und Jahrzehnten. Und wir dürfen uns als Gesellschaft nicht von denjenigen erpressen lassen, die am meisten aus diesem Gesundheitssystem und Gesundheitswesen rausziehen. Das sind eben vor allem die Pharmakonzerne. Und die Pharmakonzerne profitieren auch von der Forschungslandschaft, und zwar von der staatlich finanzierten Forschungslandschaft hier in diesem Land. Und natürlich profitieren sie auch von den Medikamenten, die hier genutzt werden, die hier abgegeben werden. Deswegen darf man sich, also man darf sich sozusagen von diesem vermeintlich scheuen Reh der Pharmaindustrie nicht abschrecken lassen, sondern muss einfach die Maßnahmen und die gesellschaftlichen Regeln hier auch für die Pharmakonzerne anwenden. Und das finde ich die Regierung relativ schräg. Wir hatten in den letzten 2 Monaten eine Sitzung über die europäische Politik im Gesundheitswesen. Und da sperrt sich Deutschland innerhalb der EU quasi also mit den anderen Ländern als eine Macht, mit den Konzernen zu verhandeln. Man könnte sozusagen die gemeinsame Position stärken. In Europa ist eben dann stärker als Deutschland alleine. Und Deutschland wehrt sich dagegen, was insbesondere natürlich den kleinen Ländern überhaupt nicht hilft, die dann sozusagen gegenüber den Pharmakonzernen einigermaßen machtlos sind. Aber auch Deutschland würde, wenn sie quasi mit den anderen Ländern als Verhandlungspartner gegen die Pharmakonzerne auftreten würde, mehr Kraft besitzen. So, da würden sich die Pharmakonzerne nicht raus, die gehen ja nicht aus Europa raus. Das ist eines der größten Abgabemöglichkeiten und auch eben eines der stärksten Forschungslandschaften, von denen auch die Pharmakonzerne profitieren. Und deswegen, und dagegen sperrt sich Deutschland. So, und wir können da so viel tun, dass wir eine resiliente Gesellschaft haben, in dem eben die Pharmakonzerne also nicht erpressen können. Dass Deutschland es nicht macht, zeigt viel, wo die Parteien der sogenannten Mitte stehen. Von rechts gar nicht gesagt, die Rechten sind da in der Frage, wie sie mit Pharmakonzernen umgehen würden, noch weitaus buckliger. Deswegen muss man da nicht viel erzählen. Aber du musst sozusagen eine Gegenmacht und eine Verhandlungsmacht aufbauen. Und dagegen verwehrt sich Deutschland.
Halten Sie die Drohung denn für realistisch? Also Denken Sie, dass diverse Pharmakonzerne ihren Standort aufgrund von dem noch quasi ja noch nicht mal in der Umsetzung geschehenen Gesetz wirklich canceln würden?
Ich denke, dass Pharmakonzerne das tun, was in irgendeiner Form Profit bringt. So, deswegen kämpfe ich als Linke irgendwie dafür, dass man sich von solcher Marktmacht versucht, unabhängig zu machen. Und die Pharmakonzerne haben eine gewisse Marktmacht. Ich glaube, das müssen wir leider anerkennen. Aber deswegen muss man ja von wegkommen. Das ist sozusagen der eine Schritt. Und der andere Schritt ist, das meinte ich eben, ich glaube nicht, dass die Pharmakonzerne sich die größten Absatzmärkte oder mit die größten Absatzmärkte entgehen lassen. Das sind eben Deutschland innerhalb der Europäischen Union, aber es ist natürlich Europa insgesamt. Und deswegen kann man, glaube ich, nicht auf einen Goodwill der Pharmakonzerne hoffen. So, die tun, was für sie am meisten Profit bringt, das heißt günstige Produktionsorte und möglichst teure Absatzorte. Aber dem muss man eben was entgegnen. Und das kann man, weil eben da Deutschland, aber auch Europa eben eigentlich auch als Verhandlungspartner stark genug auftreten könnte, wenn sie denn wollten.
Welche konkreten Änderungen würden Sie denn als Regierungspartei vornehmen, damit die wohnortnahe Apotheke, wirtschaftlich gestärkt bzw. wirtschaftlich überleben kann?
Wir hatten für die Erhöhung des Taxums ja gekämpft und wir halten die auch nach wie vor zu niedrig. Aber ich glaube, ohne jetzt nur ins Finanzielle zu schauen, fanden wir die Modellprojekte, die es gab, die, glaube ich, übergreifend und fast ausnahmslos als positiv bewertet wurden. Eben das sogenannte Armin-Projekt, das Projekt, was in Thüringen und Sachsen eine Zusammenarbeit von Ärztinnen, Ärzten, Apothekerinnen, Apothekern für die Patientinnen und Patienten vorbereitet hat und durchgeführt hat. Das halten wir für eine gute Grundlage. Also wir brauchen Apotheken besser vernetzt auch und mit Ärztinnen, Ärzten, mit der anderen Versorgung. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Apothekerinnen, Apotheker die Kompetenzen, die sie erlernt und studiert haben, auch anwenden können. Und ich finde, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, weil die gesetzlichen Vorgaben nach wie vor eine sehr starke Arztzentrierung in den Mittelpunkt stellen. Und die Entscheidung, die jetzt ein bisschen abgewendet wurde, weil auch die Apotheken da einen großen Druck erzeugt haben, was ich gut finde. Es gibt gerade schon nach wie vor noch eine Richtungsentscheidung. Auf der einen Seite wollen wir Apotheken, wie soll ich sagen, als Anhängsel an Drogerieketten, um es mal sehr zugespitzt auszuformulieren, indem jetzt irgendwelche Drogerieketten auch Medikamente abgeben können. Sowas wird eingeleitet, finde ich übrigens, durch den Versandhandel, wo die Kompetenzen der Apotheker überhaupt keine Rolle mehr spielen, ja gar nicht mehr spielen können, weil sie gar nicht mehr vor Ort gefragt werden. Oder wollen wir eben eine Stärkung der Kompetenzen, indem die Medikation, indem auch die Zusammensetzung den Apotheken und den Pharmazeuten nicht überlassen werden, aber die sozusagen mit eingebunden werden in die wirkliche Versorgung, eben mit dem, was sie am besten können als Apothekerin, als Pharmazeutin und Pharmazeuten. Und diesen Kampf, diese Auseinandersetzung, ich glaube, der ist noch nicht geschlagen und den müssen wir führen. Und dass ich jetzt für den letzteren Weg eher bin, das hat man hoffentlich herausgehört in der letzten halben Stunde.
Das hat man. Ja, das Projekt Armin, das wurde ja sogar letztlich vom KV-Chef, vom Andreas Gassen auch gelobt, überraschenderweise.
Ich glaube, es gibt, also wir sind in einer Gesellschaft, wo es um Profit fast überall geht, aber es gibt schon auch eine gewisse Rationalität und Logik und ich versuche dem immer so ein bisschen, also neben dem Druck, den man sozusagen erzeugen muss, in dem System sind die Menschen, glaube ich, für eine vernünftige Argumente durchaus offen, sozusagen da den Druck erhöhen, damit es auch an anderer Stelle gehört wird. Mal schauen, wie weit wir damit kommen, aber ich glaube, wir sind auch erst am Anfang, nach dem, was jetzt sozusagen von der Regierungsseite auch noch geplant ist.
Vielen Dank, Herr Göbiner.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.